Guten Morgen, geliebte Geschwister, auch am Telefon möchte ich ganz herzlich begrüßen.
Guten Morgen.
Morgen. Und ich habe mir gedacht, bei deinem Zeugnis gerade eben, Betty, da wo der Herr mit hingeht, da sind wir zu Hause. Da wo der Herr ist, sind wir zu Hause. Und da kann auch ein Heim zu einem neuen Heim werden. Und wir wissen ja, unsere Heimat ist ja droben und da sind wir ja hin unterwegs. Deswegen wird auch das Heim bei dir nur Durchgangsstation sein. Aber es ist schön zu sehen, wie der Herr dir da die Freude schenkt. Vielen Dank auch für dein Zeugnis. Gefangenschaft. Ja, heute Morgen soll es um dieses Thema gehen. Es ist ein spannendes Thema. Und ich möchte an den Anfang eine provokante Aussage stellen. Du bist ein Gefangener. Es ist nur die Frage, von was oder von wem. Und da habe ich bei Martin Luther zwei Zeugnisse gefunden. Eine ist ja relativ bekannt. Der Mensch wird immer geritten. Wird er nicht von Gott geritten, dann wird er vom Teufel geritten. Und in seiner Heidelberger Disputation, da hat er geschrieben, das ist ein wissenschaftliches Streitgespräch zur Verteidigung der eigenen Überzeugung. 1518 hat er das geschrieben, der Martin Luther, und da stellt er unmissverständlich folgenden Satz oder folgende Wahrheit auf. Der freie Wille nach dem Sündenfall ist nur noch eine Bezeichnung, also eine leere Worthülse. Und wenn er, also der freie Wille, tut, so viel ihm möglich ist, tut er Todsünde. Der Wille ist ein Gefangener und ein Sklave der Sünde. Er ist nur frei zum Bösen. Soweit dieses Zitat. Du bist ein Gefangener. Es ist nur die Frage, von was oder von wem. Und ihr könnt euch ja selber im Laufe dieser Verkündigung immer wieder einmal selber fragen, ob diese Aussage bei dem einen oder anderen Punkt in eurem Leben zutrifft oder nicht. Ich unterstelle jetzt einmal, dass diese Aussage wahr ist. Und persönlich bin ich davon überzeugt, dass es so ist. Dann kann man die Vorstellung von der menschlichen Freiheit völlig begraben. Die gibt es dann einfach. Die gibt es dann schlicht und einfach nicht. Und alle Vorstellungen von Freiheit, die sind letztendlich Selbsttäuschung, Selbstbetrug. Also man redet sich selbst was ein. Und diese Selbsttäuschung, die ist, wenn Gott einem diese Erkenntnis nicht schenkt, dann ist diese Selbsttäuschung ebenfalls eine Gefangenschaft unter der Lüge. Und es hat fatale Folgen. Und wir merken schon mit diesen wenigen einleitenden Sätzen, dass mit diesem Thema Gefangenschaft mehr gemeint ist, wie nur das, was uns spontan einfällt. Jetzt frage ich euch einfach mal bei dem Thema Gefangenschaft, was fällt euch ganz allgemein als erstes ein? Dürft gerne antworten.
Süchte.
Ja. Genau, du bist schon tiefer, Gebundenheit. Aber der Tobi hat es gesagt, Gefängnis ist eigentlich das Erste, was uns spontan einfällt bei Gefangenschaft. Gefängnis, eine äußere Gefangenschaft. Süchte sind eine innere Gefangenschaft. Da merken wir schon, dass man dieses Thema durchaus in Bereiche unterteilen kann. Und dann wird man sich bewusst, dass das Thema so mehr umfasst wie nur jetzt das erste, Gefängnis. Das Klassische natürlich, ein Einbrecher zum Beispiel wird von der Polizei geschnappt und dann, guten Morgen. Guten Morgen. Und dann wird dieser Einbrecher eben nach einer Verurteilung eben in Gefangenschaft gesetzt. So, das ist das Typische. Wir haben in der Bibel ganz viele Zeugnisse von Geschwistern, von Glaubenszeugen, die eben auch ins Gefängnis mussten. Gott hat es den Gläubigen nicht erspart. Der Josef, Daniel, Johannes der Täufer, Petrus, Paulus, Silas, um nur einige aufzuzeigen. Und ich habe mir überlegt, bei jedem Einzelnen findet aber diese Gefangenschaft äußerlich statt. Der Josef, der saß in Ägypten im Gefängnis. Er wurde aber kein Gefangener der fleischlichen Begierden. Der Daniel, der wurde in die Löwengrube geschmissen, aber er wurde kein Gefangener von Heuchelei, sondern er hat ja sein Gebet bei offenem Fenster laut verübt. Das hat natürlich dann dazu geführt, dass er ins Gefängnis musste. Der Johannes der Täufer wurde kein Gefangener von Schmeichelei. Der hat dem Herodes ins Gesicht gesagt, dass er nicht nach Gottes Schöpfungsplan lebt. Der hat ja die Frau seines Bruders genommen. Der Petrus wurde kein Gefangener von Ängsten. Er wurde ins Gefängnis geworfen, weil damals die Verfolgung der Gemeinde begonnen hat. Der Paulus, der Silas, die wurden auch keine Gefangenen von schönen Worten, also um den Menschen zu gefallen, sondern sie haben das Evangelium verkündigt und wurden letztlich dann auch eben durch die Juden immer wieder in Bedrängnis gebracht, und es hat auch dazu geführt, dass sie dann letztlich im Gefängnis landeten. Und sie fingen an, um Mitternacht im Gefängnis Gott zu loben. Also äußerlich gefangen, in Gefangenschaft, innerlich aber frei. All diese Zeugen, und man könnte noch viel mehr aufführen, haben letztendlich Gott gegenüber die Freiheit behalten. Den Menschen gegenüber waren sie dann Gefangene, aber Gott gegenüber sind sie frei geblieben. Und alle diese Zeugen kamen ja ohne eigene Schuld ins Gefängnis. Also ist anders wie beim Einbrecher, der ganz genau weiß, wenn er erwischt wird von der Polizei, muss er damit rechnen, je nachdem, was er halt auch verübt hat, dass er eben ins Gefängnis kommt. Ja, und dabei geht eben dieser Begriff Gefangenschaft nicht nur eben um das Thema Einsitzen im Gefängnis, das wäre schon schlimm genug, sondern es geht um alles, was mit Gefangennehmen oder auch Gefangensein zusammenhängt. Und da sind eben in diesen paar Beispielen schon auch innere Gefangenschaften mit angeklungen. Und deshalb möchte ich dieses Thema Gefangenschaft als Oberbegriff über diese vielen Gefangenschaften, die es eben gibt. Zu diesem Begriff gehören natürlich auch Begriffe dazu, wie Bindung, Abhängigkeit, Versklavung, Herrschaftsausübung, Gewalt, Unterdrückung, Unfreiheit. Das hängt alles mit diesem Thema zusammen. Und es soll eben auch kein theoretischer Begriff bleiben, Gefangenschaft, sondern es soll auch ein Begriff sein oder ein Thema sein, das lebendig wird. Und dazu ist es notwendig, dass man diesen Begriff ein bisschen auseinanderfaltet, ähnlich wie ein Tischtuch, das zusammengefaltet ist, damit die Gefangenschaften auch als Gefangenschaften erkannt werden. Es ist also eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen Sachverhalten und Sachgebieten unseres menschlichen Lebens, die damit zusammenhängen. Und je länger ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass es eben eine Fülle gibt an Dingen, in die der Mensch gefangen ist oder gefangen werden kann. Vor allem dann, wenn er es nicht merkt, wenn er diese Gefangenschaft nicht als solche erkennt. Und da sind wir ja Meister in der Selbsttäuschung, des Schönredens, des Kaschierens, des Bagatellisierens und auch der Ausreden, der Argumente, dass wir uns eben dieses Übel schönreden. Und es dient eigentlich alles dazu, um das eigentliche Übel nicht beim Namen nennen zu müssen. Weil der Herr uns aber nicht laufen lässt, sondern uns erziehen möchte, muss Gott mit uns manchmal lange Wege gehen. Sehr lange, mühsame Wege. Wege des inneren Zerbruches. Da passiert vielleicht äußerlich nicht viel, aber innerlich arbeitet der Herr ganz massiv an dieser Selbsttäuschung. Bis hin zu dem eigenen Zerbruch. Sich selbst dann was einzugestehen, ist bereits ein Wirken Gottes. Oftmals geht es mit Gedanken einher, ich weiß, dass ich in dieser Sache nicht frei bin. Oder dass ich mit dieser Anfechtung ein Problem habe, aber es nimmt mich gefangen. Und dieses Bewusstsein, dass das also in unserem Denken bereits greift, ist bereits sein Wirken zur Selbstenttäuschung. Und so ein Eingeständnis kann Gott ganz einfach durch ein Ereignis schenken. Das kann er in ein Leben hineinsetzen. Ein Ereignis, das uns umkrempelt, das eben diese Veränderung bewirkt. Oder, und das denke ich, ist in den meisten Fällen, ist es ein langer Weg, ein sehr langer Weg, bis einem eben diese Tatsache des Gefangenseins bewusst wird, das vom Kopf ins Herz rutscht, da ist man ja immer noch nicht durch, es im eigenen Zerbruch eben dann erst zur heilsvollen Selbsterkenntnis wird. Man wird sich selbst offenbar. Es ist ja ein Betrug an uns. Gefangenschaft der Lüge habe ich vorhin genannt. Das ist ja das System der Lüge, uns etwas als wahr zu verkaufen, was aber eigentlich dem Grunde nach eine Lüge ist. Wird man sich selbst offenbar, erst dann wird man auch wahrhaftig. Wahrhaftig sich selbst gegenüber und erst dann kann man es auch anderen Menschen gegenüber werden. Vor allem den geliebten Menschen gegenüber, die einem am nächsten stehen. Das ist natürlich in einer Beziehung der Ehepartner, die Familie, den Kindern gegenüber, aber dann letztendlich auch den weiteren Kreisen, Gemeinde, Glaubensgeschwister, Freunde, auch den Arbeitskollegen gegenüber, und die werden es merken. Nachbarn und letztendlich allen Menschen gegenüber. Ein Gefangensein hat Auswirkungen im Verhalten, anderen Menschen gegenüber, und einem Freigewordenen spürt man es ebenfalls ab, dass er frei geworden ist. Ja, das Allerwichtigste aber ist, dass wir selbst vor Gott wahrhaftig werden. Uns selbst vor Gott wahrhaftig werden. Nicht, weil Gott es nötig hätte. Vor ihm sind wir und natürlich auch unserem Herrn Jesus Christus sind wir ja ohnehin offenbar. Also wir können ihm nichts vormachen. Aber es ist für uns ist es notwendig, dass wir uns dessen bewusst werden, was uns gefangen nimmt, damit wir eben auch aus diesem Selbstbetrug, aus der Lüge heraus frei werden. Denn wir sollen uns bewusst werden, wozu wir berufen sind. Und das Gegenteil von Gefangenschaft ist Freiheit. Deshalb, so sind wir nicht berufen zur Gefangenschaft, sondern wir sind berufen für die Freiheit. Und wir werden auch erst in dieser Freiheit als Freie brauchbar und tauglich für unseren Herrn. Und da darf es nichts anderes geben, was uns noch beherrscht oder was uns eben unter eine andere Herrschaft bringt, als nur unter die Herrschaft Jesu Christi. Und deshalb habe ich jetzt mal vier Punkte. Erstens, nicht berufen zur Gefangenschaft. Zweitens, die Gefangenschaft Israels. Drittens, das erste Mal in der Bibel, wo dieses Wort gefangen nehmen vorkommt. Und viertens, dann die Gefangenschaft unter Sünde, Tod und Teufel. Wir merken schon, bei diesen vier Punkten ist der ganze große Teil, der sich dann im praktischen Leben abspielt, noch gar nicht mit inbegriffen. Das möchte ich dann in einem zweiten Dienst behandeln, weil das Thema zu umfänglich gewesen wäre für einen Dienst. Also erstens, nicht berufen zur Gefangenschaft. Und da möchte ich einen Vers an den Anfang stellen aus Galater 5, Vers 13. Galater 5, Vers 13. Der Apostel Paulus schreibt es den Galatern, wo es ja auch um die Gefangenschaft des Gesetzes ging. Er schreibt, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Allein gebraucht diese Freiheit nicht zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dienet einander. In dem letzten Teil von diesem Vers klingt schon an, für was diese Freiheit gebraucht werden soll. Nämlich für die göttliche Liebe, des Aneinanderdienens. Und man kann diesen Vers auch ohne den Zwischensatz, ohne diesen Nebensatz so lesen, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, um durch die Liebe einander zu dienen. Kann man diese Liebe leben, wenn noch Gefangenschaften beschränken und hemmen? Diese göttliche Liebe wiederum ist ja Gott selbst, der uns ja in Jesus Christus begegnet und uns von jeder Gefangenschaft befreit, befreien möchte, befreit hat. Aber nicht zum Selbstzweck des eigenen Ichs, sondern für die Freiheit. Und das freie Werden ist also nicht etwas, was für sich alleine stehen bleibt, sondern es ist ein Freiwerden in etwas anderes hinein. Also es ist kein Vakuum und es ist auch kein neutraler Raum, wenn man frei wird. Es gibt auch in dieser Freiheit keinen eigenen Raum, sondern indem die Freiheit gebunden ist an den Herrn Jesus Christus. Er hat uns frei gemacht und hineingestellt in die Freiheit des Christus. Da gibt es ebenfalls aus dem 5. Kapitel vom Galaterbrief gleich den ersten Vers, ein Vers, der das deutlich zum Ausdruck bringt. Der fängt nämlich so an, für die Freiheit, also dieses Hinein. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wiederum unter einem Joche der Sklaverei halten. Und da merken wir schon, dass der Apostel Paulus hier eine Ermahnung mit dranhängt. Und diese Ermahnung ist natürlich eine ernstzunehmende Mahnung, denn diese Freiheit, die wir durch Jesus Christus erhalten haben, können wir auch wieder verlieren, indem wir uns wiederum in Gebundenheiten, in Gefangenschaften hineinbegeben. Deshalb ermahnt er, dass wir fest stehen bleiben sollen in dieser Freiheit. Man wird ja von diesen Dingen, wenn man sich wieder zurückbegibt in diese Gefangenschaften, eben dann wieder von einem anderen geritten, so wie ich es am Anfang genannt habe. Wird der Mensch nicht von Gott geritten, so wird er vom Teufel geritten. Also die Bibel zählt nicht auf, was alles Gott in dieser Freiheit mit uns tut, sondern sagt grundsätzlich, wer nicht in mir, in Christus, frei ist, der ist ganz automatisch immer dem Satan unterworfen oder von ihm in Gefangenschaft geführt. Völlig gleich, wie diese Gefangenschaft aussieht. Wir wissen, dass hier sehr viel Blendwerk verwendet wird, damit wir das nicht erkennen. Deswegen ist es keine Kleinigkeit, sondern das Joch der alten Sklaverei beginnt dann wieder seine Macht auszuüben, eben gerade diese Macht, die unser Herr Jesus Christus beseitigt hat. Und bedenken wir, Satan führt immer in Gefangenschaft, nie in die Freiheit, auch wenn er eine Gefangenschaft als Freiheit verkauft oder verkaufen möchte. Denken wir an den Wolf im Schafspelz. Es gibt etliche Bilder, die das deutlich machen. Dann habe ich mich gefragt, wer ist denn diese Freiheit? Oder in wem ist diese Freiheit zu finden? Und der Vers sagt uns ja ganz klar, einzig und allein in Jesus Christus. Er ist diese Freiheit. Freigemacht für die Freiheit heißt also freigemacht für ihn. Er ist diese Freiheit, in ihm haben wir diese Freiheit. Und das geschieht durch den in uns wohnenden Heiligen Geist. Das ist also auch etwas, was wir nicht selber vollbringen müssen, wir können es ja gar nicht, sondern was der Heilige Geist wirkt. 2. Korinther 3, Vers 17, ein sehr bekanntes Wort. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wenn wir also frei geworden sind von Gefangenschaften, und ich sage nochmal, der Herr Jesus möchte uns von jeder Gefangenschaft befreien, dann sind wir frei geworden für unseren Herrn Jesus Christus. Dann gehören wir ihm und dann dürfen und sollen wir ihm zur Verfügung stehen. Und ich denke, wir merken alle, wie wichtig es ist, eben frei zu werden von allen Gefangenschaften und Gebundenheiten. Und erst dann können wir ja vollumfänglich und ohne Einschränkung von ihm gebraucht werden. Solange noch anderes das Sagen in unserem Leben hat, stehen wir ihm nicht voll und ganz zur Verfügung. Man kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Und da gibt es auch in meinem Leben noch etliche Dinge, die mich beherrschen wollen. Ich merke das immer wieder und gerade auch, wenn man sich mit der Thematik länger befasst, dann zeigt der Herr das ein oder andere, wenn nicht gleich alles, aber doch vieles, was mich auch noch gefangen nehmen möchte und gefangen nimmt. Und trotzdem darf ich mir immer wieder den Zuspruch aus dem ersten Kapitel des Kolosserbriefes, die Verse 12 und 13, ganz persönlich zusprechen. Und ich habe diese beiden Verse einmal auf mich persönlich übersetzt. Kolosser 1, 12 bis 13. Ich danke meinem Vater, der mich tüchtig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht und der mich errettet hat aus der Gewalt, aus dem Machtbereich, aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, das ist Jesus Christus. Und ist doch tröstlich, dass der Vater mich jetzt schon so sieht, wie ich in Jesus Christus bin. Tüchtig, fähig, brauchbar, tauglich, passend gemacht für meinen Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Und damit lebe ich nicht mehr mir selber, sondern meinem Herrn. Und Paulus schreibt es ja in 2. Korinther 5 in den Versen 14 bis 15, dass wir nicht mehr uns selbst leben, sondern für den, der für uns gestorben ist. Wir leben also einem anderen. Es ist eine neue Abhängigkeit, eine ganz andere Abhängigkeit. Aber für diese neue Abhängigkeit verwendet die Bibel nun an manchen Stellen ebenfalls Beschreibungen aus dem Verhältnis eines Sklaven zu seinem Herrn. Wir kennen diese Bezeichnungen gerade auch vom Apostel Paulus. Er selbst bezeichnet sich als Sklave oder Knecht Jesu Christi. So in Römer 1,1, Philipper 1,1. Kann man sich leicht merken, immer der erste Vers im ersten Kapitel. In Titus 1,1 nennt er sich sogar Knecht Gottes. Und er, also der Apostel Paulus, nennt auch seine Brüder, wie zum Beispiel den Timotheus oder den Epaphras, ebenfalls Knechte Jesu Christi. So in Kolosser 4,12. Und in 1. Korinther 7,22 spricht Paulus von einem in äußerer Freiheit lebenden Gläubigen. Da geht es ja um den Stand eines Sklaven und der gläubig gewordenen, die eben in Freiheit sind. Und er nennt die in Freiheit lebenden Gläubigen Knechte Christi. Und noch ein letztes Zeugnis von Petrus. Der schreibt in 1. Petrus 2, Vers 16, lebt als Freie, allerdings nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit missbrauchen, sondern als Knechte Gottes. Lebt als Freie, eben als Knechte Gottes. Ja, und dieses Sklaven- und Knechtsverhältnis zu Christus ist also eine neue Gebundenheit, in die der Gläubige hineingestellt wird. Und die Bibel bezeichnet diese Abhängigkeit als Freiheit. Also rein vom Sprachgebrauch her ein Widerspruch, aber geistlich eine Wahrheit. Warum ist das nur so möglich und nicht anders? Ganz einfach, weil Jesus Christus ein liebender Herr ist und weil Gott ein liebender Vater ist. So gesehen geht der Gläubige eine Liebesbeziehung ein. Und diese Liebesbeziehung findet eben in der vollkommenen Liebe größte Freiheit. Diese vollkommene Liebe garantiert größte Freiheit. Denn die Gottesliebe sucht nie das eigene, sondern immer das Beste für den anderen. 1. Korinther 13, Vers 5. Und somit beschreibt die Wortbildung, also dieses Wortpaar, Sklave Christi, Knecht Gottes, die Abhängigkeit als Verhältnis und wem der Gläubige gehört. Also ein Eigentumsverhältnis wird ausgedrückt. Abhängigkeit und Eigentumsverhältnis. Wesensmäßig jedoch, und das ist ja das Innere, ist es eine Liebesbeziehung zwischen dem Vater und seinem Kinde und Christus gegenüber eine Liebesbeziehung zu einem Bruder. Auch dieses Zeugnis finden wir in der Schrift in Römer 8, Vers 29. Denn welche der Vater zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und abschließend zu diesem Punkt möchte ich noch ein Zeugnis von dem Johannes lesen. Der bekräftigt ja noch einmal diese göttliche Wahrheit in dieser Freiheit, dass es eben keine trügerische Freiheit ist oder eine Freiheit, die man sich nur einredet, so wie die Welt sie einem anbietet, sondern es ist ein wahrhaftiges Freiwerden. In Johannes 8, Vers 36. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich wahrhaftig frei sein. Und jetzt möchte ich zum zweiten Punkt übergehen und da diesen Begriff Gefangenschaft einmal näher anschauen. Also der zweite Punkt, die Gefangenschaft Israels. Israel ist ja für uns immer ein Anschauungsunterricht. Und da dürfen wir lernen, die Fehler, die Israel gemacht hat, nicht zu wiederholen. Im Korintherbrief werden wir dazu aufgefordert. Und da habe ich zunächst einmal dieses Wort Gefangenschaft, Shebut, hebräisch, wird abgeleitet von Shabar. Das heißt, gefangen, fortführen. Und es wird im Alten Testament allgemein als Geschick oder Schicksal übersetzt. Also Gefangenschaft als Geschick oder Schicksal. Etwas, was dem Menschen widerfährt oder auch Gruppen von Menschen oder sogar einem ganzen Volk. Aber es wird auch im Zusammenhang mit einer Wende der notvollen Lage zum Besseren verwendet. Eben die von Gott für Israel oder andere Völker herbeigeführt wird. Gott setzt also eine Gefangenschaft oder ordnet auch eine Gefangenschaft nicht an, um das Geschöpf in dieser Gefangenschaft umkommen zu lassen, sondern zur Wende dieser notvollen Lage hin zu etwas Besserem. Und die Gefangenschaft Israels ist natürlich ein eigenes, riesiges, großes Thema. Und deswegen möchte ich hier nur wenige Anmerkungen machen. Ganz allgemein versteht man unter der Gefangenschaft Israels die Gefangenschaft in Assyrien und Babel, also die Wegführung aus dem Heiligen Land. Und natürlich kam Israel schon früher in Gefangenschaft, also in Ägypten zum Beispiel, wo die Bedrängnis immer mehr der einer Gefangenschaft glich. Aber wir können auch die 40 Jahre in der Wüste als eine Art Gefangenschaft bezeichnen, die Gott angeordnet hat. Das Volk musste durch diese Wüstenzeit. Es konnte nicht aus eigener Kraft aus ihr ausbrechen. Also die hätten ja auch mal sagen können, wir ziehen jetzt einfach woanders hin, raus aus der Wüste. Sie konnten die Zeit auch nicht verkürzen, sondern Gott hat diese 40 Jahre voll werden lassen. Dann lesen wir vom König von Assyrien im Alten Testament, dass er ab dem Jahre 733 vor Christus einzelne Stämme Israels oder auch Teile davon nach Assyrien weggeführt hat. Ab 605 vor Christus begann dann die Wegführung durch den König von Babel, das war der Nebukadnezar. Und diese Deportationen, die erfolgten dann auch noch in mehreren Etappen, und sie waren ein gewaltiges Gericht an Israel. Gott hat sein Volk immer wieder gewarnt. Er hat ihnen auch Möglichkeiten zur Umkehr gegeben. Und das ganze Alte Testament ist voll von diesem Auf und Ab hin zu Gott und wieder abfallen, hin zu Gott und wieder abfallen. Und die größten Sünden waren da natürlich Anlass der Götzendienst und das immer wieder untreu werden, sich immer wieder hinzuwenden zu den Nationen. Israel wollte einfach nur so sein wie die Nationen. Die waren aber gefangen unter die Götzen, unter die Götter, unter Satan. Und Gott hat sein Volk eben schon durch die Auswahl aus dieser Gefangenschaft heraus genommen. Das hat Israel aber nicht erkannt. Dieses Schicksal dann auch dieser Wegführung eben nach Assyrien und Babel hat er immer wieder durch Propheten ankündigen lassen, bis es eben dann eingetreten ist. Aber Gott lässt auch sein Volk nicht in dieser Gefangenschaft allein. Eben auch dieser Wortbegriff Wende der notvollen Lage zum Besseren, was da drin steckt. Sondern er gibt ihm selbst in der Wegführung und dann in der Gefangenschaft immer wieder Hoffnung auf Erlösung. Immer wieder einen Ausblick auf ein Ende dieser Gefangenschaft. Und so zum Beispiel, als Daniel ja gebetet hat um Weisheit, wie es mit dem Volk Israel weitergeht, bekommt er in Jeremia 25, Vers 12, eben das liest er, als der Daniel eben in der Bibel im Alten Testament las, liest er Jeremia 25, Vers 12 und da lässt Gott den Jeremia wissen, dass 70 Jahre einer Gefangenschaft verordnet sind. Also wir sehen schon auch hier keine endlose, ewig dauernde Gefangenschaft, sondern eine Gefangenschaft mit Ausblick auf Errettung. Und dann gibt es eine Fülle, gerade in den Psalmen, die diesen Jubel und auch dieses Lob Gottes beinhalten. Psalm, ich nenne nur zwei, Psalm 14, Vers 7. O dass aus Zion die Rettung Israels da wäre, wenn Jehova die Gefangenschaft, das Geschick oder das Schicksal seines Volkes wenden wird, soll Jakob frohlocken, Israel sich freuen. Und im Psalm 126, den ersten Vers, es ist ein Lied, als Jehova die Gefangenen, eigentlich die Heimkehrenden, eben die weggeführt waren, als die wieder zurückkommen, als Jehova die Gefangenen zu uns zurückführte, waren wir wie Träumende. Diese Hoffnung auf Errettung aus der Gefangenschaft Israels dürfen wir auch im Vollsinn heute für Israel sehen. Wenn sein Volk einmal aus allen Gefangenschaften heraus erlöst sein wird. Ich denke da an die Gefangenschaft der Blindheit, des Nicht-Sehen-Könnens. Die Gefangenschaft des Taubseins, nicht hören zu können, obwohl sie Ohren haben. Die Gefangenschaft, Jesus als ihren Messias und König nicht erkennen zu können. Der wird sie frei machen, dass sie ihn als den Messias, als ihren König erkennen. Israel wird dann auch frei sein von der Gefangenschaft des Hasses der Nationen, als auserwähltes Volk Gottes. Frei zum Heil für andere, für die anderen Völker. Und daher kommt Paulus im Römerbrief einzig und allein zu dem Schluss, Römer 11, Vers 15. Denn wenn ihre Verwerfung, und ich füge da mal ein, wenn ihre Gefangenschaft die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Das kann gar nicht anders sein. Leben aus den Toten, das Ziel für eine ganze Schöpfung. Und es darf auch Israel erleben. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Gefangen weggeführt werden oder gefangen werden. Wo kommt es in der Bibel, dieses Wort Shabbat, das erste Mal vor? Was meint ihr? Wo kommt es das erste Mal vor? Zu dem komme ich dann im vierten Punkt, aber da kommt das Wort nicht vor. Ich lese 1. Mose 14, Vers 14. 1. Mose 14, Vers 14. Da geht es um Lot. Und als Abram hörte, dass sein Bruder Lot gefangen weggeführt war, hier ist dieses Wort, Shabbat, ließ er seine Geübten, seine Hausgeborenen, in anderen Übersetzungen heißt es auch seine Bewährten, also verlässliche Männer, ausrücken. Und es waren 318 Mann und sie jagten ihnen, also dem Gefangenen Lot, und ihnen, das werden wir gleich sehen, wer das alles ist, sie jagten ihnen nach bis Dan. Ja, was war passiert? Die Könige von Sodom und Gomorra kämpften gegen andere angreifende Könige. Das war eine Schlacht der Könige, 4-5. Und die Könige von Sodom und Gomorra haben verloren und sie mussten fliehen. Und damit war die Stadt Sodom und Gomorra oder die beiden Städte und die umliegenden Ortschaften eigentlich der Plünderung preisgegeben. Ist der Kampf erst einmal verloren, dann kann der Sieger alles mitnehmen, was als Beute erbeutet werden kann. Und da Lot in Sodom wohnte, wurde er und seine Frauen, wie auch das restliche Volk der Stadt, die jetzt schutzlos da waren, mitsamt den Vorräten und ihrer ganzen Habe weggeführt. Aber nicht freiwillig, sondern gefangen weggeführt, gezwungen. Sie wurden unter eine fremde Herrschaft gestellt. Sie hatten keine Wahlmöglichkeit und waren letztlich eben Gefangene des Siegers, dieser Könige, die gegen diese Städte ausgerückt waren. Sie wurden als Besiegte verschleppt. Diese Gefangenschaft hat jedoch nicht lange gedauert, denn Abram und seine 318 Männer, so können wir dann weiterlesen, befreiten Lot, die Frauen und das Volk und die ganze Habe. Da heißt es, als Abram zurückkehrte, brachte er eben alles zurück. Und dann, als er zurückgekehrt war, der Abram, dann ereignet sich eine wunderbare Begegnung. Eine Begegnung zwischen dem Abram und dem König von Salem, dem König des Friedens. Das ist der Melchisedek. Das lesen wir dann 4 weiter in 1. Mose 14, Vers 18. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Und gepriesen sei Gott, der Höchste, der seine Feinde in deine Hand geliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Wenn wir die Bedeutung der Namen jetzt in diese Begegnung mit hineinnehmen, also Abraham und Melchisedek, dann wird uns ganz schnell klar, was hier heilsgeschichtlich abläuft. Abram, also nicht Abraham, sondern Abram, heißt Vater der Höhe, hoher oder erhabener Vater. Aber es bedeutet auch, er ist groß hinsichtlich seines Vaters, also des Vaters von Abraham. Wer ist denn das? Gott ist der Vater Abrahams, geistlicherweise. Und weil Gott groß ist, ist auch Abram groß. Also die Größe des Vaters schlägt durch auf den Sohn. Gott hat dem Abram diese Größe gegeben. Und so wird Abram ein typologischer Darsteller für Gott als der Vater der Höhe. Und der Melchisedek heißt mein König, mein Gott ist Gerechtigkeit. Melchisedek, König der Gerechtigkeit. Und dann wird er auch noch explizit in dieser Mosestelle genannt als König von Salem, also der Friedenskönig, der König, der Frieden bringt. Und damit wird der Melchisedek ein typologischer Darsteller für Christus. Das greift ja der Hebräerbrief dann auch wunderbar auf. Diese Ordnung des Priestertums nach der Ordnung Melchisedeks. Der Melchisedek bringt als Priester Gottes Brot und Wein. Und auch das ist kein Zufall, sondern das hat ja eine tiefe Bedeutung. Ich verstehe das so. Alles unter die Sünde und des Todes Gefallene, Sodom und Gomorra, wurden vom angreifenden Gewaltherrscher, das sind die Feinde, die gegen diese Städte ausgerückt sind, der Satan, gefangen weggeführt. Gott selbst, Abram, befreit alles aus der Gefangenschaft Satans durch das stellvertretende Opfer seines Sohnes Jesus Christus. Melchisedek Priester Gottes. Jesus Christus, der seinen Leib, Brot, gegeben und sein Blut, Wein, dafür vergossen hat. Gott gibt seinem Sohn alles, denn alles wird unter dem Haupt Jesus Christus zusammengebracht werden. Also Gott, Abraham, gibt Melchisedek den Zehnten von allem, haben wir gelesen am Ende von Vers 18. Der Zehnte, Zehn, Zahlensymbolik, ist die Zahl der Fülle. Christus gibt also, andersrum, Gott gibt Christus alles und Christus lobt und preist Gott als den Vater der Höhe und gibt ihm die Ehre, so wie der Melchisedek das in seinem Segen ausspricht. Gesegnet kann er auch heißen oder heißt auch gepriesen. Und er preist den Gott, den Höchsten, der Himmel und Erde gemacht hat und der die Feinde in die Hand ausgeliefert hat. Und es ist doch herrlich, dass in dieser Begebenheit, scheinbar nebensächlich, das wird ja nur hier berichtet, in dieser scheinbar nebensächlichen Begegnung mit dem Melchisedek und dem Abraham, Gott seinen ganzen Heilsplan widerspiegelt und darstellen lässt. Eben der Heilsplan aus der Gefangenschaft in die Freiheit des Christus. Auch wenn das Wort gefangen weggeführt in 1. Mose 14, 14 das erste Mal vorkommt, erfolgt ein Gefangennehmen viel früher. Und da komme ich das, was du gesagt hast, der Sündenfall, nämlich die Gefangenschaft unter die Todesherrschaft durch die Sünde Adams. Und damit komme ich zu meinem vierten Punkt. Gefangenschaft der Sünde und des Todes. Und ich stelle hier den Vers aus Römer 5, Vers 12 an den Anfang. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und durch die Sünde der Tod, und also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, worauf sie alle gesündigt haben. Gerade im Römerbrief lesen wir von dieser unerbitterlichen Gewaltherrschaft der Sünde. Römer 6, 5, 6, 7 ist ja genau dieses Kapitel, diese Kapitel, die der Apostel Paulus dafür verwendet. Diese unerbitterliche, gnadenlose Gewaltherrschaft der Sünde und des Todes. Das heißt in Römer 5, Vers 21, dass die Sünde in der Kraft des Todes herrscht. Es ist also eine Herrschaft. Und diese Herrschaft ist verbunden mit Gewalt, mit Gefangenschaft. Sie ist gnadenlos und abgrundtief finster. Und diese Gefangenschaft hat alle ausnahmslos gefangen genommen. Da gibt es keine Ausnahme. Jeder, auch die Gutmenschen und die Anständigen, die Menschen, die meinen, sie könnten bei Gott punkten. Keiner, macht Römer 3, ganz klar, keiner hat Gott jemals gesucht. Sie sind allesamt Gefangene und Sklaven der Sünde und des Todes. Dann habe ich einen Vers gefunden aus Sprüche 5, Vers 22. Den Gottlosen nehmen seine eigenen Missetaten gefangen und von den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Das sind ganz klare Aussagen, die die Bibel hier trifft. Da kann der Mensch noch so anständig und gut sein, wie er meint. Wie war das bei Jesus? Er war ja auch ein Mensch. Er ist ja als Gottessohn, als Mensch auf diese Erde gekommen. Wie war das bei ihm? Bei ihm verhält es sich mit diesen Gefangenschaften ganz anders. Er war ohne Sünde. Nie hat er auch nur eine Missetat, eine Vergehung, eine Kränkung Gottes begangen. Er war frei von jeglicher eigenen Sünde. Und die Bibel bezeugt uns das ja in 2. Korinther 5, Vers 21. Nämlich, dass er Sünde nicht kannte. Und folglich konnte er von den Stricken seiner Sünde nicht festgehalten werden, so wie es hier Sprüche 5, 22 über den Gottlosen aussagt. Und deshalb war er nie ein Gefangener der Sünde. Auch als er zur Sünde gemacht wurde, war er niemals Gefangener seiner eigenen Sünde. Und auch die Gefangenschaft des Todes ist bei ihm etwas anderes. Jesus hatte in seinem Fleisch das Todeswesen von Adam her und somit auch die Sterblichkeit durch die Maria mitbekommen. Der Tod ist also in der Menschwerdung Jesu in seinem Leib aus Fleisch und Blut auch zu ihm hindurchgedrungen, sonst hätte er nicht sterben können. Aber worauf er nie gesündigt hat. Die Stelle aus Römer 5, 12, der Tod ist hindurchgedrungen zu allen Menschen, worauf sie alle gesündigt haben. Bei Jesus war das nicht der Fall. Er hat nicht gesündigt. Aber da er das Todeswesen in sich trug, in den Fleischesleib, das er eben über die Maria mitbekommen hat, wird er auch der letzte Adam genannt. Adam heißt ja vom Erdboden, von der Erde genommen. Der Tod konnte keine gewaltsame Herrschaft und auch nie eine Gefangennahme über Jesus ausüben. Er war eben durch die eigene Sündlosigkeit, war eben der Tod kraftlos. Er war wirkungslos. Der Tod war im Fleischleib Jesu ohne Wirkung. Zwar vorhanden, aber ohne Wirkung. Und da merken wir, dass der Begriff Gefangenschaft der Sünde und des Todes bei unserem Herrn Jesus eine ganz andere Bedeutung bekommt. Es ist geradezu umgekehrt. Er wurde nie gewaltsam in die Gefangenschaft von Sünde und Tod gebracht, sondern eben gerade deshalb konnte er sich freiwillig in die Gefangenschaft begeben. Und es deutet auch schon das Ereignis im Garten Gethsemane an. Als Judas mit der Tempelwache kam, um ihn festzunehmen, und die sind ja gerade deshalb gekommen, um ihn festzunehmen, ihn in Gefangenschaft zu führen. Und als Jesus ihnen dann sagte, dass er es ist, den sie suchen, da heißt es in Johannes 18, Vers 6, als er nun zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Und ich habe mich gefragt, was ist denn das für eine Gefangennahme? Je nachdem, wie man die Übersetzung deuten möchte, war das keine Gruppe von ein paar Leuten, sondern die hatten die Tempelwache dabei. Beim Heinz Schumacher habe ich gefunden, dass hier von einer Kohorte die Rede war. Das waren damals 600 Mann. Ob das jetzt 600 Mann waren, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall eine ordentliche Portion an Soldaten dabei. Und die sind dahin gekommen, um ihn gefangen zu nehmen. Und Jesus, er zeigt sich ihnen und die fallen zu Boden. Ja, Jesus muss sich ihnen regelrecht aufzwingen, dass sie ihn festnehmen. Und er fragt sie noch einmal, wen sucht ihr? Und dann muss Judas ihn durch den Kuss erst noch markieren, also verraten, der ist es jetzt, obwohl Jesus sich ja selbst schon geoffenbart hat. Dann kommt das Ereignis von dem Petrus, der eben einer Tempelwache noch das Ohr abschlägt mit einem Schwert. Und Jesus nimmt sich die Zeit, dieses Ohr auch noch zu heilen. Also nichts von Flucht, von Verstecken, nichts. Und jetzt können wir uns diese Szene mal so vorstellen, die stehen jetzt alle da. Der Soldat mit dem geheilten Ohr, Jesus hat ja dann eben das Ohr des Malchus, wird sogar sein Name noch genannt, geheilt. Und keiner weiß so recht, wie es jetzt weitergehen soll. Dieser Jesus hat gerade noch einen Soldaten, der ihn eigentlich gefangen nehmen wollte, sollte, der hat ihn gerade noch geheilt und jetzt soll dieser Soldat Jesus festnehmen. Also wir merken, das ist eine Situation, die ist seltsam. Und dann sagt Jesus es ihnen auf den Kopf zu, in Lukas 22, Vers 53. Es ist eigentlich das, was im Hintergrund abläuft. Er sagt zu ihnen, dies ist eure Stunde und die Vollmacht. Die Gewalt, die Herrschaft, die Autorität der Finsternis. Diese Stunde hat Gott und der Sohn ihnen gegeben. Und dann nahmen sie ihn fest, weil Jesus es ihnen erlaubte. Läuft so eine normale Gefangennahme ab? Normalerweise nicht. Dieses Verhalten unseres Herrn Jesus hat einzig und allein seinen Grund in der in ihm lebenden göttlichen Liebe. Er selbst vom Wesen her, die Liebe des Vaters, diese göttliche Liebe in ihm. Diese Liebe, die selbst in der Stunde der Finsternis nicht aufhört, den Feind, die Feinde zu lieben. Und wie uns die Bibel den Begriff Gefangenschaft entfaltet, darf uns auch die Bibel und die Heilige Schrift den Begriff der Liebe aufleuchten lassen. In Johannes, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, wird uns ja zweimal bezeugt, dass Gott Liebe ist. Sein Wesen, er ist Liebe. Zweimal wird es bezeugt und bei dieser Aussage bleibt aber die Bibel nicht stehen, sondern wir wissen ja, dass die Bibel diesen Begriff der Liebe oder die Liebe Gottes entfaltet und auseinander ja, faltet wie einen Fächer. Wir hatten es ja auch letzte Woche. Bei dieser Aussage bleibt also die Bibel nicht stehen. Es wird entfaltet wie das Licht. Und wenn wir an das Licht denken und das Licht scheint durch ein Prisma hindurch, dann werden die einzelnen Farbstrahlen entfaltet und der ganze Facettenreichtum des Lichtes kann bestaunt werden. Und so möchte auch Gott die Liebe in ihrer ganzen Fülle entfalten. Und auch hier kommen Begriffe vor wie Vollkommenheit, Gnade, Herrlichkeit und absolute Hingabe, wie wir es an unserem Herrn Jesus Christus ja sehen. Die spielen da alle mit rein, die sind untrennbar mit der Liebe Gottes und der seines Sohnes Jesus Christus verbunden. In der Bibel geht es daher immer wieder um diese göttliche Liebe. Und besondere Einblicke in diese Liebe bekommen wir natürlich in 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe, und Galater 5, 22 als Frucht des Heiligen Geistes, die Entfaltung der Liebe, nämlich in Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und ganz besonders sichtbar wird diese Agape, also diese göttliche Liebe, im Leben, Handeln und Sterben unseres Herrn Jesus Christus, der sich selbst aus freien Stücken, aber getrieben von der göttlichen Liebe, in Gefangenschaft begeben hat. Ja, entäußert, erniedrigt, am Kreuz geopfert, hinabgestiegen und gefangen vom Tode hat er die Gefangenschaft auf sich genommen, zu der kein Mensch in der Lage gewesen wäre. Und wir haben ja gerade in der vergangenen Woche die einzigartige Liebestat, die unser Herr Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat als Erlöser und als Heiland eines ganzen Kosmos, dieser ganzen Schöpfung, durch seine Auferstehung gedacht. Ja, was hat ihm denn diese Liebe gebracht, auch da im Garten Gethsemane, dass er sich dem Judas und auch dieser Truppe so ausgeliefert hat? Was hat ihm denn diese Liebe gebracht? Sie hat die Gefangenschaft der Sünde und des Todes, wie wir es erleben müssen, zunichte gemacht. Und nicht nur das, er hat auch den Teufel zunichte gemacht. Sünde, Tod und Teufel. Und ich möchte dazu drei Schriftzeugnisse lesen, Römer 6, 2. Timotheus und Hebräer. Sünde, Tod und Teufel. Zunächst Römer 6, die Verse 10 bis 12. Denn was Christus gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Aber für Gott lebet in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, sodass ihr seinen Lüsten gehorchet. In 2. Timotheus 1, Vers 10 steht: Die Gnade, die uns in Christus Jesus vor äonischen Zeiten gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tode die Macht genommen hat, ihn zunichte gemacht hat, außer Wirksamkeit gesetzt hat, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Und noch Hebräer 2, Vers 14. Da geht es auch um unseren Herrn Jesus Christus. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise an denselben teilgenommen, Blut und Fleisch. Warum? Auf dass er durch den Tod, durch seinen eigenen Tod, den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und alle diejenigen befreite, welche durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Sklaverei gehalten wurden. Diese drei Schriftzeugnisse, durch die uns Gott unmissverständlich mitteilt, dass die beherrschende, gewaltbeherrschende Gefangenschaft von Sünde, Tod und Teufel zunichte gemacht wurden. Und da bekommt das Schriftzeugnis aus Psalm 68, Vers 18, das ist der Vers, den der Heinz am Anfang gelesen hat, erst seine wirkliche Tiefe. Du bist aufgefahren in die Höhe nach der Auferstehung. Du hast die Gefangenschaft gefangen geführt. Und da dürfen wir jetzt diese Gefangenschaft unter die Sünde des Todes und des Teufels mal einsetzen. Diese Gefangenschaft hat er gefangen geführt, gefangen genommen. Du hast Gaben empfangen für die Menschen und selbst für Widerspenstige, damit Gott, der Herr, eine Wohnung habe im Menschen oder bei den Menschen. Ja, und das wünsche ich uns allen, dass wir diese göttliche Wahrheit im Glauben immer mehr fassen können. Dass wir im Glauben fassen können, dass der Herr Jesus Christus diese Gefangenschaften, die uns ja der Heilige Geist offenbart, als solche, die uns gefangen nehmen wollen, beseitigt hat. Er hat sie gefangen geführt, außer Wirksamkeit gesetzt. Das steht in einem gewissen Widerspruch zu dem, was wir sehen und was wir fühlen und was unsere Erfahrungen sagen. Deshalb muss es im Glauben erfasst werden. Wir leben jetzt nicht im Schauen. Wir sehen jetzt etwas anderes. Auch an uns selbst sehen wir etwas anderes. Aber wir dürfen es im Glauben fassen. Und das möchte doch der Herr Jesus und unser himmlischer Vater immer wieder wirken in unserem Leben. Ja, dass wir im Glauben es erfassen können, dass diese Realität, die unser Herr gewirkt hat, diese Befreiung und diese Freiheit in Christus weit über dem steht, was wir sehen und erfahren. Ich möchte kurz zusammenfassen. Berufen für die Freiheit in Christus. Freiheit im absoluten Sinn, damit wir für ihn brauchbar werden. Gott wendet die Gefangenschaft Israels. In der Begegnung zwischen Abraham und Melchisedek dürfen wir prophetisch die Befreiung einer ganzen Schöpfung sehen, aus der Gefangenschaft hin in die Freiheit des Christus. Und Christus hat grundlegend die Gefangenschaft der Sünde und des Todes und des Teufels durch seinen freiwilligen Tod, durch seine freiwillige Gefangenschaft am Kreuz zunichte gemacht, damit wir als Erstlinge seiner Leibesgemeinde in der Neuheit des Lebens leben können. Und in einem zweiten Dienst möchte ich dann zu dem Thema Gefangenschaft auf Bereiche des alltäglichen Lebens eingehen. Da gibt es ja Gefangenschaften der Medien, Süchte ist vorhin genannt worden, die Arbeit, die Sexualität, Philosophien, Ideologien, Meinungen können gefangen nehmen. Und dann haben wir natürlich auch scheinbar vernünftiges, logisches Denken. Das sollen wir aber dann unter den Gehorsam des Christus gefangen nehmen. Auch das ist ein Thema für den nächsten Dienst. Ja, der Herr segne sein Wort an uns. Amen.
Amen.
Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich möchte dir danken, dass wir in deinem Zeugnis über deinen Sohn einfach nur staunen dürfen, dass wir es erkennen dürfen, was unser Herr erwirkt hat am Kreuz. Ja, die Vergebung der Sünden, das dürfen wir ganz persönlich in Anspruch nehmen. Aber darüber hinaus noch was viel Größeres, die Herauslösung aus dem Todeswesen, aus der Macht des Todes, aus dem Todsein, der Tod, der zu allen hindurchgedrungen ist. Und ein Befreitwerden von dieser Versklavung, von dieser Gefangenschaft. Ich möchte dir danken, dass wir das im Glauben fassen dürfen. Mach du es doch groß in uns. Es ist eine inwendige Freiheit, die wir jetzt noch in der äußeren Gefangenschaft des Leibes, des Todes leben müssen. Doch inwendig dürfen wir frei sein, so wie die Glaubenszeugen, wie ein Josef, ein Daniel, wie der Johannes, der Apostel Petrus und Paulus und Silas. Wir dürfen inwendig frei sein durch die Freiheit, die wir in dir haben, Herr Jesus Christus. Die äußeren Gebundenheiten wirst du einmal abtun, wenn wir auch diesen Leib ablegen dürfen und einen neuen bekommen, der in dieser Freiheit dir gleichgestaltet ist, Herr Jesus. So wollen wir dir danken, dass wir jetzt schon wissen dürfen, dass du dein Ziel erreichen wirst mit allen, die gefangen sind. Du hast es so gewollt, du hast es so geordnet, es hat seinen Sinn und seinen Zweck. Auch das wollen wir immer wieder lernen und bejahen, dass du keine Fehler machst, sondern dass du zielgerichtet den Weg gehst, den du dir vorgenommen hast in deinem Sohn Jesus Christus. So wollen wir dir danken auch für den Segen, für dein Reden und für dein Wirken immer wieder und für deine Geduld, die du mit uns hast. Dir sei Lob, Preis und Ehre. Amen.